Barrieren abbauen.
Psychische Erkrankung.
Vorurteile.
Mediale Darstellung.
Entstigmatisierung.
Inklusion.
Jeder Mensch hat eine Geschichte.
Psychiatrieerfahrung.
Vielfalt ist unsere Stärke.
X-Talk, der inklusive Podcast von und für Menschen mit Beeinträchtigung.
Was haben der Theatermacher Robert Wilson, die Blackfoes, der Maler Sigmar Polke und die Wohnungslosen in der Kölner Südstadt gemeinsam? Cornel Wachter kennt sie und hat mit ihnen zusammengearbeitet.
Und damit sind wir eigentlich schon mittendrin in unserer heutigen X-Talk-Folge. Mein Name ist Marie-Louise Buscheuer und heute in der Folge Pelikangeplauder, das inklusive Gespräch über alles und noch mehr, ist bei mir Cornel Wachter zu Gast. Ich bin heute in Vertretung von Cornelia Schmitz, die den Kölner Künstler eigentlich eingeladen hat. Und ich hoffe, wir kriegen das so hin, wie Cornelia sich das vorgestellt hat. Herzlich willkommen, Cornel.
Hallo.
Cornelia hat mich im Vorfeld informiert, wer du eigentlich bist, weil bis ich dann dieses Bild von deinem, ich glaube, es ist mit das bekannteste Kunstwerk, der ruhende Verkehr, gesehen habe, konnte ich deinen Namen gar nicht zuordnen. Ich habe aber gelesen und auch im Skript von ihr stehen, du bist Bildhauer, Maler, Ehrenamtsträger, Sondertrikoterfinder, Initiator, Menschenzusammenbringer. Das ist eine Riesenlatte. Es ist ewig lang, diese Liste. Gefühlt hast du 1000 Ideen am Tag. Man könnte dich als umtriebigen Menschen bezeichnen. Was treibst du so und was treibt dich an?
Ja, also ich bin auf jeden Fall ein Getriebener, das ist ganz klar, natürlich.
Okay.
Ich habe ständig Ideen, die ich gerne in die Welt setze und ich suche mir Partner, mit denen ich das machen kann. Ich bin, was das angeht, ein schrecklicher Teamplayer. Ich brauche unbedingt Leute, mit denen ich was machen kann. Ich mache das nie alleine. Mhm. Und Sigmar Polke, mein Mentor und väterlicher Freund, hat mal gesagt, du setzt das auf mehrere Schultern, so muss das bei dir auch immer laufen, weil sonst hat es keinen Effekt. Und das ist tatsächlich so. Ich brauche immer wieder Leute, mit denen ich, denen ich vielleicht auch deren Fähigkeiten dann nutze. Ich habe dann die Ideen, wie ich die einsetze. Und dann wird das was. So zum Beispiel jetzt gerade mit dem Josef Loop bin ich in der Südstadt unterwegs. Wir machen Führungen. Das ist für mich eine völlig neue Geschichte. Frank Schätzing sagte, ja, vielleicht findest du jetzt deine Bestimmung. Ja, du bist also eben ein Frings-Fedels-Führer. Gut, ne? Ich wohne seit April 62 im gleichen Haus neben der Eurepforte. Und natürlich hast du da viele Geschichten mitbekommen. Und die willst du auch loswerden oder ich will die loswerden. Aber ich hatte mich nicht getraut, das alleine zu machen. Und dann habe ich gedacht, ach, dann nehme ich mir den Josef Loop mit, von der Familie ehemals. Die haben die schönen Lieder Roxy geschrieben oder Lass mal singe. Mhm. Der kann super singen, der kann super Musik machen. Und wir sind ein super Gespann, ne? Das ist prima. Also ich brauche immer Leute, mit denen ich das mache. Insofern ist der Satz von der Jutta Eggeling, der früheren Geschäftsführerin vom Fringstreff in der Südstadt, auch richtig. Der Wachter ist ein Menschenzusammenbringer. Also ich muss Menschen zusammenbringen und da reihe ich mich dann mit ein und dann wird das eine gute Sache.
Das heißt, deine ganze Kunst, alles, was du machst, steht und fällt eigentlich mit den Menschen um dich herum.
Ich könnte noch mal weiter zitieren. Ich habe ja eben schon mal ein Zitat gebracht und das ist von dem Professor Andreas Blüm, unserem früheren Wallraf-Richartz-Museumsdirektor, der inzwischen in Groningen Direktor ist. Und den verabschieden wir übrigens Ende des Monats im November 2024. Und in Groningen, und der hat auch noch gesagt, der Wachter ist ein vielseitiger Künstler, der neben einem eindrucksvollen Werk die Idee einer sozialen Skulptur so überzeugend personifiziert. Dabei ist das soziale Engagement Ausdruck oder Ziel aller seiner Arbeiten, ob das Gemälde, Aktionen oder ganz unkünstlerisch gesellschaftliche Tätigkeit ist.
Da kommen wir auch schon auf einen Punkt, was ich so mitgekriegt habe. Du hast nämlich 2022 einen Ehrenamtspreis bekommen von der Stadt Köln. Wofür? Was war das? Wie hat dich das beeinflusst?
Zuerst mal das Erste. Mein Sohn hat mich da vorgeschlagen. Mein Sohn Julius, 23 Jahre, hat mich da vorgeschlagen und hat wohl in den Text geschrieben, ich bräuchte eigentlich nur zu schreiben, mein Vater ist das personifizierte Ehrenamt. Und dann hat er halt dahinter ein paar Texte von Freunden von mir gesetzt, die mich mal für das Bundesverdienstkreuz vorgeschlagen haben. Und das war ganz lustig, weil der Hans Möchter, der Südstadtpfarrer, der jetzt Oberbürgermeister werden will, hat immer gesagt, Cornel, wir brauchen kein Bundesverdienstkreuz, wir tragen doch ein inneres Bundesverdienstkreuz. Und so war mir das auch dann gar nicht doof, als ich das hörte, dass das nicht geklappt hat. Aber ich hatte diese wunderbaren Texte und die konnte mein Sohn aus dem Rechner ziehen und hat die einfach der Stadt Köln geschickt. Und da konnten die, glaube ich, gar nicht mehr anders, weil das waren Leute wie Wolf Herzogenrath oder Sigmar Polke oder halt eben Andreas Blüm oder Bömmel und Hartmut von den Blackfurs und so weiter. Mhm. Ganz unterschiedliche Leute. Und die hatten mich da in höchste Höhen gelobt, was mir natürlich gefällt, weil ich bin ja so einer, ich mag das, Applaus mag ich, finde ich wunderbar. Mhm. Aber ich sage auch immer, wenn man den Kopf zum Fenster rausstreckt, dann muss aber auch für andere Leute was bei rumkommen. Wenn das nur für einen selber ist, dann ist das irgendwie Bullshit, dann ist das nichts. Also muss immer was für andere dabei passieren. Und so hat dann halt eben einiges geklappt, einiges Wunderbares geklappt. Und wenn es nur zum Beispiel war, dass ich den ersten Promi, den ich in den Pfingsttreff damals geholt habe, um den Pfingsttreff bekannter zu machen, Hans Süper war. Ich habe ihn angerufen, habe gesagt, Hans, kannst du vielleicht, ja, ich war auch mal obdachlos. Ja, ich sage, Hans, pass mal auf, es geht um Folgendes. Ja, ich komme vorbei, ich war auch mal obdachlos. Ich habe die ganze Zeit, habe ich in meinem VW-Käfer auf dem Parkplatz vom Geisbockheim. Weißt du das? Weißt du, wo der Geisbockheim ist? Ja, sag ich, Hans, klar, aber pass mal auf, es geht darum. Ja, pass mal auf, wann ist das denn? Ich sage, morgen, ich komme. So. Und
das
dann
ist eine
war
geniale
der,
Geschichte.
Ja, da war der Hans Süper direkt da, wunderbar. Und wir haben noch ganz andere Leute dahin geholt. Wir haben die Sabine Postel dahin geholt, wir haben den Wolfgang Niedecken dahin geholt, wir haben so viele dahin geholt. Steve Hackett von Genesis war da und wir hatten alle möglichen Kölner Künstler da, von Wolf Mahn über die Vermillich und die Blackfurs und so weiter, haben dann ein schönes Mittagessen gehabt. Ne? Ich hoffe jetzt auf ein Mittagessen mit Giovanni Zarella und seinem Vater Bruno, weil es gibt zurzeit die Diakoniespende, das ist ganz wichtig. Bis November 2025 wird jeder Euro, der an den Pfingsttreff geht, verdoppelt durch die Diakonie.
Ach, das ist schön.
Müssen wir bekannt machen. Und da habe ich mir so ein paar Sachen ausgedacht. Wir machen auch ein Trikot bei der Fortuna für die Diakoniespende des Pfingsttreffs. Und jetzt merkst du schon, das geht so Haupt- und Nebenwege, heißt dieses wunderschöne Bild von Paul Klee, was in der Düsseldorfer Sammlung hängt, im abgedunkelten Raum. Und dieses Haupt- und Nebenwege, das ist so mein Ding irgendwie. Ne? So, ich habe so einen Hauptweg, das ist, ich möchte unbedingt was in die Welt setzen und ich möchte, dass das was Gutes ist, weil ich möchte, dass die Welt so ist, wie sie mir gefällt. Da bin ich ganz klar eine Pippi Langstrumpf. Ich möchte, dass die Welt so ist, wie sie mir gefällt. Und da muss ich dran arbeiten und da muss ich immer mal gucken. Da muss ich mal nach links, nach rechts gehen, dann den noch reinzerren, die noch reinzerren. Und wie das jetzt gerade hier so im Erzählen so Holter die Polter kommt, so ist auch mein, wie hast du das eben genannt, Getriebensein. Ja, so
Getriebensein,
ist das, ne?
Genau.
Ja, und dann die zweite Frage ist halt, was hat dieser Ehrenamtspreis bewirkt? Das hat schon natürlich sehr viel bewirkt, ne? Wenn du dann da plötzlich irgendwo auf so riesen Leinwänden überall in der Stadt zu sehen bist. Das hat dann natürlich bewirkt, dass meine Enkel immer gesagt haben, sie wollen den sehen. Und dann musste der Vater mit dem Auto in die Stadt fahren, damit der Co. gesehen werden kann. Das war schon sehr gut, fand ich schon absolut prima. Nein, aber vor allen Dingen ist es so, dass jetzt komme ich irgendwo hin und das heftet mir quasi dann doch wie so ein Bundesverdienstkreuz an. Und die Leute sprechen mich an und sagen, hören Sie mal, ne, was ist hier, wo können wir das hin? Ne? Und da ich ja immer es so gemacht habe, dass ich nur empfohlen habe. Ich habe nie gesagt, gebt mir das Geld, ich mache da was Tolles mit, sondern ich habe immer gesagt, ich kenne da Leute, die können das gebrauchen. Das Menschensinfonieorchester um Alessandro Palmitessa, der Pfingsttreff, die Kindergeschenkaktion von Hans Mörter, die jetzt gerade auch wieder zu Weihnachten läuft. Gebt das Geld dahin, macht das in diese Richtung. Ja? Ich habe das nie an mich genommen und das gutieren die Leute, das wissen die Leute, das finden die gut. Die sagen, der meldet mir zu. Ne?
Ja.
Und als ich zum Beispiel den Löhring rausgegeben habe, eine Schnapsflasche zu Ehren von meinem Präsidenten Shang, ich sage immer Shang, eigentlich heißt das Sheng, aber die Müllers Ab konnte nie Shang sagen, der sagt immer Shang.
Ist hier in Köln normal, dass alles verhunzt wird?
Nein, das ist nicht verhunzt, sondern das ist tatsächlich auch eine Ehrerbietung vor dem Müllers Ab. der Boxer Müllers Arp konnte nicht Scheng sagen. Auch okay. Die Bums, der Freund vom Jean Löring, konnte nicht Scheng sagen. Die sagten Shang. Und weil die Bums nun mal so ein wichtiger Mann ist, der hat immer die ersten zwei Tore für den ersten FC Köln bei der ersten Meisterschaft in Berlin gegen Nürnberg geschossen. 4:0 gewann da der erste FC Köln. Ja. Was waren das für Zeiten?
Ich wollte gerade sagen.
Für die Sülzer, Wahnsinn. Der hat einfach Shang gesagt. Und dann habe ich auch Shang gesagt. Ja, so, der Shang, nicht wahr? Ja, und jetzt habe ich den Faden verloren.
Das wo macht ich gar wollte. Nichts. Ich kann dir helfen. Und zwar okay. Hölzgen und Stöcksken, wir merken, es ist toll, mit dir zu reden, muss ich jetzt erstmal ganz ehrlich sagen. Du hast jetzt gerade eben...
Da musst du den fragen, der das schneidet, ne?
Der das schneidet, der kriegt das super hin, das ist nicht das Problem. Dem vertraue ich da, der kam mit der Technik klar. Den kenne ich. du hast jetzt den Frings-Treff mehrfach erlebt und auch den SC Fortuna. Mhm. Jetzt muss ich zugeben, ich habe zwar jetzt 12 Jahre in Köln gewohnt und seit meiner Geburt eigentlich im Umland, ja, aber der Frings-Treff sagt mir nichts, nischt rein ja nichts. Was ist das eigentlich und wie bist du da verstrickt?
Mhm, aber ganz schön ist, dass du gesagt hast, erlebt. Ich erlebe dies tatsächlich, das sind für mich Erlebnisräume. Mhm. Also der Frings-Treff ist für mich ein ganz, ganz, ganz wichtiger Raum im Kölner Süden. Mhm. Das ist eine Begegnungsstätte für Menschen mit und ohne Wohnung. Ja. Das ist eine Möglichkeit für Menschen, die nicht viel haben, an ein gutes Mittagessen zu kommen, an einen wunderbaren Kaffee, an Kaffee und Kuchen und an soziale Dienste, an medizinische Dienste, wow. An die Vermittlung von Postfächern, an die Begleitung zum Amt, zu welchem mhm. Amt auch immer, nicht wahr? Und es gibt Gespräche zum Thema Schulden und es gibt das Housing First. Und das ist zum Beispiel auch ganz
Was
wichtig.
Ist das?
Das erste Housing First in Köln geht vom Frings-Treff aus. Der zweite Geschäftsführer hat dort das Housing First begonnen. Das Housing First ist, man kann es so ausdrücken, ganz salopp kann man sagen, erst eine eigene Bude, einen mhm. eigenen Schlüssel, eine eigene Tür, die man abschließen kann, einen eigenen Pott, ein eigenes Klo und ein eigenes Bett und dann die Begleitung hin in das Leben zurück.
Ja, so. Ja, das ist so.
Und das sind Wohnungslose, das sind auch Obdachlose. Wohnungslose, das muss man vielleicht dem einen oder anderen Hörer erklären, das ist nicht unbedingt der klassische Obdachlose, sondern es ist der, der mal 3 Wochen da wohnt, mal 6 Wochen dort, mal einen Monat da. Oft ist dieses Wohnen auch mit Gegenleistungen verbunden, auch sexueller Art, das ist nicht schön. Und diese Leute möchte man halt eben da dann wieder zurückholen in die Gesellschaft. Und das funktioniert wunderbar mit Housing First, wenn es denn so ist, wie Dr. Kai Hauprich vom Frings-Treff das betreibt, nämlich, dass man die Wohnungen für die ehemals Obdachlosen, ehemals Wohnungslosen, nicht irgendwo in Ghettos setzt, wo jetzt 20, 30 solcher Wohnungen in einem Haus sind, sondern wenn man diese Wohnungen in bereits bestehenden Systemen sucht. Das heißt, da ist unten ist die Oma, oben ist die Familie mit den 2 Kindern, ganz oben unterm Dach ist der Rockmusiker, ja, und da geht dann der Andreas rein. So. Und dann gibt es das Beispiel zum Beispiel, dass dann die Leute kommen und sagen, hören Sie mal, Sie müssen aber auch die Treppe putzen, wenn Sie hier wohnen. Ja, dann macht er das und dann guckt er und denkt er, komisch, die anderen putzen die Treppe gar nicht. Ach, dann putze ich die mit. Und die Fenster könnte ich eigentlich auch mit putzen. Ja, putze ich mal die Fenster, sind auch schon Jahre nicht mehr geputzt. Dann kommen die Leute und sagen, hören Sie mal, Sie sollten nur Ihre Treppe putzen. Warum putzen denn hier alles im Haus? Ja, ich dachte, ich muss so ein bisschen in Vorleistung gehen. Ja, wo kommen Sie denn her? Von der Straße. Was? Ja. Und dann ist schon ein Effekt da, ja, dass die Leute sagen, oh, das ist aber interessant. Da hätte man nie gedacht, dass jemand, der von der Straße kommt, sich so sozial einsetzt. Nur wenn du nicht sozial bist auf der Straße, dann überlebst du da keine Nacht.
Das hat mir auch schon mal jemand erzählt. Also im Endeffekt geht es nicht nur darum, den Dach über dem Kopf zu besorgen, sondern auch einen sozialen Anschluss zu schaffen.
Sozialen Anschluss schaffen und Selbstbewusstsein schaffen.
Ja, eben, das ist ja
was diese Geschichte auch verdeutlichen soll, dass man also schwupp rein wieder zurück in der Gesellschaft ist, nicht wahr? In einem Kontext, der dann auch weiteres möglich macht, eben, wie gesagt, die Therapie, das Begleiten. Und es ist bei allen so, dass sie in Jobs gekommen sind, dass sie halt eben geblieben sind, ja, dass sie nicht wieder losgezogen sind und gesagt haben, ach, ich bin lieber auf der Straße, weil da brauche ich mich nicht zu erklären, da brauche ich mich nicht besonders darzustellen, da kann ich einfach aufstehen und weitergehen. Ne?
Also so Stück für Stück wieder zurück ins eigentliche, eigene Leben. Mit eigenen Entscheidungen.
Ja,
eigenen,
genau. Richtig, ja, das ist schön ausgedrückt. Ja.
Finde ich absolut
unterstützenswert.
Super. Ja, auf jeden Fall. Das auf jeden Fall, das muss man einfach mal sagen, weil wenn du durch Köln durchgehst, du siehst diese Wohnungs- oder Obdachlosen, siehst du wirklich en masse. Wir haben einige davon in Köln und ich habe in meiner Kindheit das große Glück gehabt, ich durfte mal zwei kennenlernen bei uns auf dem Dorf, die da am alten Fußballplatz, den es jetzt nicht mehr gibt, immer unter den Unterständen geschlafen haben. Und da war einer dabei, der war Mediziner und hat durch den Tod seiner Frau alles verloren, ist auf der Straße gelandet. Da stecken manchmal so unglaubliche Schicksale hinter.
Ja, ja, genau.
Deswegen finde ich, ist das so eine super Sache, dieser Fringstreff, der nicht nur eine Anlaufstelle ist, wo man Essen kriegt und vielleicht übernachten kann oder Kleidung kriegt, sondern wo man auch mit in Anführungszeichen normalen Menschen wieder in Kontakt kommt. Weil das fehlt ja vielen dann. Ja. Ne?
Kleider bekommt man da nicht, das ist woanders. Ja, genau. Beim Fringstreff ist auch oft das Missverständnis, dass man denen vielleicht Essen vorbeibringen könnte. Und dann sind die Leute ganz sauer, wenn sie dann aus Marienburg, nichts gegen Marienburg, aber wenn sie aus Marienburg von ihrem Buffet kommen und haben da Hummer und Schrimps und Gott weiß was. Und dann nimmt der Fringstreff das nicht an. Natürlich müssen die planen, die müssen ganz lange voraus planen. Ja, genau wie ein Landhauskuckuck vom Erhard Schäfer oder wie eine Bagatelle vom Daniel Raabe. Die müssen lange Zeit vorplanen, ne? Und da ist das dann eben immer wieder mal so eine Enttäuschung. Ja, aber wir wollten doch was Gutes tun. Nein, man kann was Gutes tun, wenn man dem Fringstreff eine Spende macht. Und ich bin mit dem Heiner Stang, der jetzt der neue Geschäftsführer da ist, in direktem Austausch, dass wir jetzt einiges in nächster Zeit machen werden, um den Fringstreff bekannt zu halten. Denn das ist auch wichtig. Er ist eigentlich bekannt, als du den jetzt nicht kennst. Das heißt nichts, aber viele Leute kennen ihn und schätzen ihn und vor allen Dingen unterstützen ihn. Und das ist auch das Schöne. Ich habe mal vor 16, 17 Jahren das Dreigestirn in den Fringstreff geholt. Ich hatte 5 Jahre versucht, das Kölner Dreigestirn zu seinem offiziellen Besuch zu bewegen. Und immer hatte einer Pipi-Geruch in der Nase. Ja, sagte mal die Jungfrau, ich rede zu Obdachlosen, sind ja selber schuld oder so. Ja, so ist es manchmal.
Ja,
so sind auch das Dreigestirn ist ein Querschnitt durch die Gesellschaft. Das darf man gar nicht übel nehmen. So, aber ich habe gesagt, ich bleibe dran und ich beiße mich in so Sachen rein und dann irgendwann gelingt es. So. Und dann kam mir der Jackie Bäumling, Jackie der Erste, der rote Funke, entgegen und den kenne ich seit Kindertagen und er hatte schon als Kind immer gesagt oder als Jugendlicher immer gesagt, er möchte mal Prinz werden. Da sagt er, ja, pass auf, wir werden Prinz von den roten Funken. Ich sage, 3 Sachen möchte ich. Wahrer-Frischertz-Museum, Synagoge und Fringstreff. Und die beiden letzten sind inzwischen Tradition, das ist schon gut. Ne?
Das ist super.
Und die kommen dorthin und die nehmen was mit für ihre Seele, für ihr Herz. Mhm. Und die meisten, eigentlich alle, kommen später nochmal wieder. Und dann haben die nach dem Karneval, haben die Sammlungen gemacht oder die haben Leute, die gesagt haben, ja, wo ihr da gewesen seid, kann man da nicht was hingeben, dann kommen die und informieren sich nochmal, weil der 20-Minuten-Auftritt hat das ja nicht gebracht.
Nein, natürlich nicht.
Und dann kommen die wieder und das muss ich sagen, das Kölner Dreigestirn sind ja nicht diese drei, die da kommen, sondern das ist ja das Kölner Dreigestirn, das bleibt ja quasi immer gleich, ja, wie der Kasperle auch immer gleich bleibt irgendwie, egal wie er geschnitzt ist und aus welchem Material er ist. So, und dieses Dreigestirn ist nicht zu unterschätzen, das ist eine soziale Kraft in Köln, das ist
stimmt.
Ein Wahnsinn. Und wenn man sich überlegt, dass die Leute, die dort arbeiten, dann in dem Moment, wo die einmal im Jahr kommen, sich einfach gewertschätzt fühlen, dass die Menschen, die dort im Fringstreff sind, sich gewertschätzt fühlen. Und es manchmal auch so ist, dass sie sich nicht trauen, zu dem Termin zu kommen, aber dann mir 3 Tage später auf der Severinstraße sagen, Herr Wachter, waren Sie da? Das war toll, nicht wahr? Die sind wegen uns gekommen. Das ist jetzt so ein bisschen übertrieben gesagt, ja, aber genau so ist es, ja.
Weißt du, was
also,
du meinst?
Sie haben nicht die Traute, da hinzukommen, aber es ist in ihrem Pfingsttreff. Und da ist das Dreigestirn hingekommen. Das ist aus der Upper Class in die Klappajas abgestiegen und hat sich doch mal blicken lassen. Das ist schon klasse. Ne? Sowas organisiere ich gerne. Das ist das, was ich gerne mache. Und ich habe es, wie gesagt, immer umsonst gemacht. Der Hartmut, mein bester Freund, Priest von den Blackfriths, Patenonkel meines Sohns, der hat immer gesagt, du bist der Lallamann bei uns, ne? weil du immer alles umsonst mäst. Ne? Ja, das ist aber gut. Für mich ist es gut.
Das ist halt so der Punkt, warum dann auch Ehrenamt und ein Ehrenamtspreis definitiv angebracht sind. Ich schlage jetzt mal die Brücke vom Pfingsttreff. Du hast eben auch wieder gesagt, ein Trikot ist in Planung, wieder SC Fortuna. Ihr hattet da schon mal was. Und was hat es damit auf sich?
Ich bin halt schon immer bei der Fortuna. Das ist der Wolfgang Niedecken hat mal einen schönen Satz gesagt. Er hat gesagt, zwei Sachen kannst du nicht beeinflussen. Das ist das Elternhaus, das sind deine Eltern, ne? Und das ist dein Verein. So, da wirst du reingeboren und da kommst du nicht mehr raus. Natürlich, wenn du junger Mensch bist, mit 13, 14, wird Borussia Dortmund deutscher Meister und schon bist du nicht mehr Schalke oder Köln.
Bei mir war es immer FC Köln, mein Opa war FC Köln-Fan, so bin ich zum FC Köln-Fan geworden und ich bleib das. Ja. Egal in welcher Liga die spielen, ist mir egal. Ist ein Aufzugverein, ich mag es trotzdem.
Ja, die Sülzer sind auch in Ordnung. Also ich habe mit den Sülzern immer gute Erfahrungen gehabt. Und dann muss ich kurz noch mal einmal zurückgehen zum Pfingsttreff. Ich wollte auch dieses Housing First unbedingt in Köln so richtig bekannt machen. Mhm. Und dann habe ich den Alex Werle angerufen, mit dem ich gut befreundet bin. Habe gesagt, pass mal auf, Alex, ich brauche deinen Trainer, den Steffen Baumgart brauche ich. Und dann sagt er, ja, pass auf, du bist jetzt nicht direkt der Erste, aber du bist schon der Erste außerhalb des Geisbockheims, der es weiß. Ich gehe nach Stuttgart. So, aber den Trainer, den bekommst du von mir noch. So, und dann ist er tatsächlich gekommen, ist der Steffen gekommen. Und wie das immer so war bei den Promis, die ich in den Pfingsttreff geholt habe, er passte absolut, er passte wie die Faust aufs Auge. Er sagte, ja, Herr Wachter, ich habe doch in Cottbus habe ich doch auch eine Stiftung und wir bemühen uns um junge Leute, die auf der Straße sind und so weiter. Da sage ich, wunderbar, setz dich hier hin. Denn wo sollte er sich hinsetzen? Er setzte sich in eine Platte, die einer der Bewohner des Housing First eingerichtet hatte, weil wir haben gesagt, wir machen jetzt keine Obdachlosenplatte einfach so, ja, wo sie dann nachher sagen, ja, ihr habt da so was gestellt. Nein, wir lassen jemand, der sich damit auskennt, die designen. Dann hat also dieser Mieter des Housing First hat diese Platte designt. Der Steffen Baumgart ist gekommen, hat sich reingesetzt als Steffen Baumgart, so wie man ihn kennt, mit seiner, wie heißt das da, Batschkap, mit seiner Kappe da. Und der Thomas Arendt, der Fotograf aus Delbrück, der Fotograf der Blackfriths, hat diesen Job gestiftet. Der ist normalerweise in diesem Fach unterwegs, dass er halt prominenter fotografiert und hat tolle Fotos gemacht. Und daraus haben wir dann eine Plakatreihe gemacht, die auf den Sozialflächen von Ströer in ganz Köln zu sehen war. Mhm. Und durch diesen Wahnsinnsmagnet Steffen Baumgart ist dann dieses Housing First sozusagen von jetzt auf gleich in ganz Köln bekannt geworden, weil halt auch diese Menschen, die deinem Verein anhängen, eine unglaubliche Community haben. Das heißt, die haben das so dermaßen gepostet, dass ein Tag später mich der Heiner Lauterbach anfunkte und sagte, hör mal, Cornel, was hast du denn da schon wieder gemacht irgendwie? Ja. Sag ich, ist doch schön, dass der Autor auch genannt wird. Ne? Nein, also das tut mir natürlich gut, um das nochmal zu sagen, finde ich immer klasse irgendwie. Ne? Ich brauche das scheinbar. Aber wie gesagt, muss auch für andere Leute hinten bei was rauskommen. Sonst würde ich meinem Vater gegenüber, der mich das gelehrt hat, würde ich mich irgendwie blöd fühlen. Also ich bin einfach nicht kompatibel für so eine Charity-Nummer, wo sich die Leute dann, weiß ich was, einstecken. Das ist nicht. Der Löring, das war das, was ich eben vergessen habe. Ich mache den Löring, den Schnaps, ja, bring den raus und wir haben 175 Jahre PSD-Bank und feiern das im Elshof und da ist der Podolski und ich sage immer, Lukas, kannst du mit mir mal ein Foto machen hier? Musst du nicht, aber wenn, nee, sagt er, komm direkt, ich weiß doch, du steckst ja doch nicht selber weg. Ja. Ich meine, das ist von Lukas Podolski. Ich meine, das ist mehr als ein Bundesverdienstkreuz.
Wollte ich gerade sagen, es kommt immer auf die Menschen
an. Und das Schöne ist, das ist eine Flasche von Flimm, das ist dieser Waldmeister, der heißt Löhring bei uns, ist eine Auflage von 1973 Stück. Das hat mein Sohn sich ausgedacht. Das ist nämlich das Jahr des Aufstiegs in die erste Bundesliga.
Hat er recht.
Ne? Genau, da hat er recht. Und das ist eine limitierte Auflage und die Nettoerlöse gingen dann an den Halleck, an das CIO, an die Krebsforschung hier der Uniklinik. Und was soll ich sagen, als vor 75 Jahren Fortuna Köln im Odeon-Kino feiern, kommt sein Leibarzt, der Michael Ley, und sagt in einem Nebensatz, sein letzter Arzt, der Professor Halleck. Da sag ich, das kann doch nicht sein, das ist ja Wahnsinn. Das also ist ja so rund.
Ne? Ich habe mittlerweile das Gefühl, du stellst unheimlich viele Sachen auf die Beine. Was du erzählst, da reiht sich ja alles, die Who's Who von Köln reihen sich die Hände und alles für einen guten Zweck.
Ja, muss auch so sein und ich lasse auch keinen raus. Also das Zarella zum Beispiel, was ich eben gesagt habe, der jetzt auf der Gala für die AIDS-Hilfe spielen wird, den habe ich schon seit einiger Zeit in meinem Bombardement. Der kriegt von mir immer wieder neue Nachrichten. Sein Vater Bruno hat mal mit meinem Sohn bei den letzten Herren bei der Fortuna gespielt. Und die beiden möchte ich natürlich gerne haben. Der Bruno ist ein Caterer, ein guter italienischer Caterer. Und ich möchte, dass der Giovanni als quasi Gastro-Tester in den Fringstreff kommt. Und er soll da schön mal ein Mittagessen mit mir nehmen und dann machen wir schön ein paar Fotos und dann laden wir alle möglichen Leute dazu ein, die da Spaß dran haben. Und wupp, haben wir wie mit dem Steffen Baumgart am nächsten Tag die Diakoniespende beworben und es wird dann auch sehr gut sein für den Fringstreff. Und es ist ja nicht nur immer für den Fringstreff gut, es ist ja auch für andere gut. Auch so eine Christina Bacher zum Beispiel, die Oase, Gubbio, wer auch immer, profitiert natürlich davon.
Natürlich, klar.
Wenn wir dieses Thema Wohnungslosigkeit, Obdachlosigkeit und sich diesen Menschen mal für einen Moment zuzuwenden oder auch für einen längeren Moment propagieren. Das ist ja für alle gut in Köln, nicht? Ja. Alle, die sich in dieser Richtung engagieren.
Zu deinen ganzen Aktivitäten, die wir jetzt schon gehört haben, Cornelia hat mir noch eins aufgeschrieben. Du hast die Gala erfunden.
Ich habe die nicht erfunden. Nein. Es ist so, ich hörte, dass Moulin Rouge nach Köln kommt und dann habe ich denen geschrieben, habe gesagt, ich hätte gerne 10 bis 15 Freikarten für Ehrenamtler bei der Fortuna. Das mache ich immer, wenn irgendwelche großen Sachen in Köln sind. Auch jetzt mit dem Corny Littmann, mit dem Kiez-Stück da im Volkstheater da auf der Aachener Straße. Ja. Das geht meistens und dann sind die Leute sehr froh bei der Fortuna, weil Ehrenamtler, was kriegen die? Ne? Die kriegen halt
feuchten Händedruck.
So. Und dann kriegen die plötzlich mal eine Karte, die hat der Laurenz Langefort, hat der mal Karten für die Philharmonie oder der Stefan Löcher hat Karten für die Längstes Arena und das ist schon klasse für
also
die Leute.
Also das heißt, so. Ihr organisiert für Ehrenamtler kostenlos Karten für irgendwas?
Genau, ich ruf die Leute an, die eben genannten und sage immer, wie sieht das aus, hast du nicht ein paar Karten? So war das bei Moulin Rouge, ich habe die dann angefunkt und dann meldete sich Markus Römer zurück, der das da alles managt und sagte, ist ja super, ich habe gelesen, was sie so alles machen. Wäre gut, wenn so jemand wie sie mal kommt, dass sie mal in Köln erzählen, was wir hier so vorhaben, denn wir führen ziemlich Gutes im Schilde. Und ich sage, ja, ihr habt ja den Titel, der blaue Müllsack. Ja, sagt er, das werden wir ganz klar beenden. Wir machen hier was ganz Tolles. Komm mal vorbei, guck dir das an. Da waren wir schon beim Du. Und dann haben wir es aber irgendwie nie hinbekommen. Und dann ist unser Geschäftsführer Ben Bruns, den habe ich da hingeschickt, habe gesagt, Ben, geh doch mal dahin. Ich habe mit den Leuten Kontakt, geh doch mal dahin, mach mal was mit denen. Und dann ist er da hingegangen. Und hat denen auch wieder einen Schnaps vorbeigebracht, meinen schönen Löhring. Und und dann ist daraus geworden, dass die 480 Ehrenamtler eingeladen haben. Wir hatten eine wunderbare Party. Wir hatten ganz hervorragenden Abend mit dem Musical da. Und da bin ich dann auf den Römer zugegangen, habe gesagt, hör mal Markus, wie sieht denn das aus? Ich habe dem Dirk Bach in den Himmel versprochen, dass ich noch mal eine Gala für die AIDS-Stiftung machen würde. Mhm. Ja, sagt er, klar, wir sind schon mit der AIDS-Hilfe hier dran, da gibt es da eine Verbindung, aber die kommen noch nicht so ganz aus dem Quark. Könntest du da nicht was machen? Willst du nicht mit deinem Enthusiasmus denen mal irgendwie... Ja, sag ich, dann lass uns doch mit den Jungs mal ein Treffen vereinbaren und dann gucken wir mal. Inzwischen wusste ich auch, dass ich mich immer vertan habe. Ich dachte immer, ich wolle das der AIDS-Stiftung zugutekommen lassen, weil ich immer dachte, der Dirk hätte das für die gemacht. Aber es ist für die AIDS-Hilfe. Ja, und dann haben wir uns zusammengesetzt und dann haben wir gemerkt, dass wir miteinander gut können. Dann hat sich das ziemlich aufgewirbelt und ich habe viele Künstler versucht zu erreichen, zu bekommen und habe auch einige Sachen möglich machen können für die Gala. Und das Große, was ich unbedingt wollte, war, dass ich Annie Lennox wieder treffe, weil ich die früher in den 80er Jahren in Köln durch den Holger Tschukal kennengelernt hatte von Can. Und ich habe es tatsächlich irgendwann geschafft, durch die Firewalls durchzukommen. Und heute besitze ich einen Brief von Annie Lennox, die sich total freut, dass wir das hier in Köln machen. Aber leider kann sie nicht kommen und so weiter. Aber ja, das ist auch
aber
sowas
allein,
wie
dass sie geantwortet hat.
Wahnsinn. So, und dann bin ich aber wieder da ausgestiegen, weil ich habe da jetzt nichts mehr zu tun. Ich habe da nichts mehr zu machen. Das Ding läuft. Da gibt es noch ein paar Karten, aber das ist so populär, das ist so toll, die Marianne Rosenberg kommt, der Tim Fischer ist da, Gay Tuff ist da, die Grüngürtelrosen habe ich besorgt und Giovanni Zarella als Stargast, Marianne Rosenberg, der gehört zu mir oder so ähnlich.
Wer kennt's nicht?
Ja, also das wird ein pralles Programm werden, ist schon toll. Ne? Ich bin schon wieder woanders dran, ich mache jetzt schon wieder was anderes.
Das wäre jetzt wir müssen nämlich leider langsam zum Ende kommen, ich muss leider aus dem Skript eine Sache überspringen, weil wir haben so viel geredet. Aber ich habe noch eine Frage an dich. Du hast jetzt sehr viel über Dinge erzählt, die du in deiner Vergangenheit gemacht hast. Jetzt mal so ein Ausblick in die Zukunft, nicht nur ehrenamtlich, sondern auch künstlerisch. Steht da aktuell irgendwas in den Startlöchern, was du schon erzählen kannst, was nicht so Geheimhaltungsabkommen betrifft?
Es gibt bei mir nie Geheimhaltungsabkommen, weil ich muss ja über die Dinge reden, damit mich Leute ansprechen. Ne? Und ich bin an einigen Sachen dran. Zum Beispiel plane ich ja seit mehr als 30 Jahren auf den Ettersberg vor der Blutstraße am KZ-Gedenkstätte Buchenwald, Buchenwald ohne Vokale zu schreiben. Und da komme ich mit dem Professor Jens Wagner sehr gut weiter und das sollen 18 Meter hohe Letter werden, die dann über Thüringen leuchten. Und da sind wir ganz gut vorangekommen.
Ich glaube, es ist in der heutigen Zeit auch sehr, sehr wichtig, da nochmal drauf hinzuweisen.
Es ist vor allen Dingen ganz wichtig, weil die ganze Trauerarbeit ist ja jetzt eigentlich gelaufen, so sage ich das mal salopp. Und was jetzt wichtig ist, wo die Menschen nicht mehr leben, die damit zu tun hatten, die dort gesessen haben, die dort inhaftiert waren und gefoltert wurden. Mein Großonkel Gosseling, der frühere Justizminister der Niederlande, ist in Buchenwald zu Tode gekommen. Also ich habe auch einen direkten Bezug. Und so, die nicht mehr leben, ist jetzt die Zeit derer, die in Reflexion gehen, die also sagen, so, was hat dazu geführt? Was sind die Säulen, auf denen das fußt? Und wenn wir uns die AfD anschauen mit ihrer Verheißung von Ungleichheiten zum Beispiel, das ist genau das Gleiche, was damals passiert
ist. Ich wollte es gerade sagen, ne? Die Geschichte wiederholt sich.
Und das ist jetzt das Entscheidende. Was hat man gelernt in diesen KZ-Gedenkstätten? Ist ja nicht nur das Gedenken gepflegt worden, sondern da ist wissenschaftlich gearbeitet worden von Historikern. Wie hat das funktioniert? Wie kann das verhindert werden, dass das nochmal passiert? Ja? Und gerade in Thüringen ist das ganz wichtig. Da ist ein weiterer Promi, der ist mir sehr lieb. Bodo Ramelow hat mir kurz vor seiner Nichtwahl hat er mir geschrieben, Cornel, es ist irre, es geht nur noch um Gefühltes und es geht nicht mehr um Fakten. Und da müssen wir gegenarbeiten. Wir müssen dagegen arbeiten, wir müssen Fakten bringen und wir müssen über die Fakten reden. Und das ist eben etwas, was zum Beispiel die Historiker in Buchenwald tun. Das ist so eins meiner ganz großen Projekte. Und es gibt viele, viele kleine Projekte, aber da würde ich jetzt auch schon wieder stundenlang reden und dann, glaube ich, würde dein Techniker irgendwann zusammenbrechen.
Ja, das glaube ich allerdings auch. Ich werde auf jeden Fall die Augen offen halten, vor allem nach dem Projekt im Buchenwald und auch weiterhin dich verfolgen. Ich würde ein paar Links in die Shownotes packen für alle, die mehr wissen wollen über den Fringstreff, über Cornel Wachter. Findet ihr in den Shownotes passenden Links. Ich bedanke mich bei dir für diese wundervolle Zeit jetzt mit dir. Ich habe wirklich einiges von dir gelernt und schöne Anekdoten und Anekdötchen auch gehört.
Wann wird es ausgestrahlt?
Das kann ich dir jetzt, glaube ich, gar nicht noch so genau sagen. Aber ich vermute, es wird Ende November. Anfang Dezember vermutlich.
Ja, ja.
Genau, aber du bekommst auf jeden Fall.
Weil dann müssen wir natürlich noch sagen, dass wir am 8. Dezember und am 22. Dezember, der Josef Lub und ich, um 16 Uhr uns an der Fringsports treffen. Und dann gibt es 2 Stunden Frings-Fädelsführung. Und wer kommt, der kommt.
Ja, super. Ne? Dann werden wir versuchen, das auf jeden Fall noch rechtzeitig in den Äther zu schicken, damit die Leute das hören.
Richtig.
Fringsfädelsführung.
Werbung ist alles.
Natürlich. Und ich bedanke mich und wünsche euch, liebe Hörer, auch noch einen schönen Tag, Morgen, Abend, was auch immer. Bis zum nächsten Mal.
Ich bedanke mich auch und ich hoffe, ich habe dir kein Urwehrer-Babelblatt geschwart.
Auf keinen Fall. Und bevor ich es vergesse, abonnieren, Kommentar dalassen, folgen. Wir bedanken uns. Bis dahin.